2025 hatten wir über 500.000 neue Krebsdiagnosen. Also Krebs ist tatsächlich Realität, jeden Tag. Und tatsächlich davon sind über 2.000 bis 3.000 Fälle bei Kindern und Jugendlichen. Also wir reden hier über eine wirklich hohe Zahl, die jedes Jahr neu auftritt und absolute Realität ist.
Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Lisa, was machen diese Zahlen mit dir, wenn du die hörst?
Ja, es ist krass. Zu wissen, dass man halt eine davon mal war oder ist, ist immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Ist krass, wenn man sich denkt, wie viel Pech muss man schon auch irgendwie haben, da reinzufallen.
Muss man erstmal verarbeiten. Erstmal schön, dass du heute hier bist. Bin direkt mal mit so einer Zahl hier reingestartet. Lisa Schröter, du bist vom Krebskollektiv heute hier. Wir wollen über Krebs sprechen, aber insbesondere Krebs bei jungen Erwachsenen, bei Kindern und natürlich, was dann der Verein auch alles leistet. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Ja, schön, dass wir uns hier wiedersehen. Ja,
genau, wir haben uns auf einem Charity-Event gesehen, war ein sehr, sehr schönes Event, wo ihr nochmal gezeigt habt, so was, ne, was macht, was ist eure Arbeit, was leistet ihr so. Da werden wir später natürlich auch drüber sprechen, aber du hast jetzt gerade direkt schon in der Einladung gesagt, ich war auch mal eine davon. Hol uns doch mal vielleicht ab. Was meintest du jetzt mit, ich war eine davon?
Mich hat 2015 auch die Diagnose erwischt. Das ist jetzt knapp oder 10 Jahre her. Ich bin seit 10 Jahren aus der Therapie raus. War irgendwie ein Jahr damit beschäftigt. Hatte Lymphdrüsenkrebs im Alter von 21.
Und also das sehr jung.
Sehr, sehr jung. Ja, jetzt, wenn ich heute drauf blicke, denke ich mir öfter so, boah, du warst wirklich einfach noch irgendwo auch ein Kind, weil du hattest keine Ahnung von der Welt. Du hattest keine Ahnung vom Kranksein. Meine Eltern hatten es nicht, meine Freunde hatten es nicht. Das war schon, das war ein Brett.
Ja. Stell ich mir vor, mit 21 hat man ja 180 Millionen andere Gedanken im Kopf. Ne? Die Welt steht einem frei. Ich glaube, man entscheidet sich vielleicht auch für einen beruflichen Weg oder man geht ins Ausland oder macht was auch immer. Also mit 21 ist man auch noch feiern und keine Ahnung. Also das Leben ist irgendwie noch, ich sag jetzt mal, super spannend. Man hat noch super viele neue Eindrücke und dann, wie ist es denn aufgefallen? Also wie war das? Du bist ja jetzt nicht von heute auf morgen aufgestanden, hat man dir gesagt, du hast es oder?
Nee, gar nicht.
Wie ist das gekommen?
Es war genau das. Ich war mitten im Studium, habe gerade so ein halbes Jahr Praktikum gemacht und dachte mir, ja, nee, es ist irgendwie normal, dass man abgeschlagen ist. Du gehst gerade 40 Stunden arbeiten. Das hast du ja so irgendwie auch noch nie gemacht. Hast irgendwie eine andere Verantwortung. Irgendwie prasseln so viele Eindrücke auf einen ein. Hatte unfassbare Rückenschmerzen. Hab schlecht geschlafen, hab geschwitzt, hatte irgendwie hier und da auch mal so einen komischen Ausschlag, aber das soll schon sein mit 21. Und irgendwann bin ich zum Hausarzt, da war ich sowieso regelmäßig wegen Schilddrüse und der meinte irgendwann, Lisa, boah, weiß ich nicht, komm doch bitte einfach in 3 Wochen nochmal, dass wir die Blutwerte nochmal anschauen. Das sieht irgendwie so aus, als ob dein Körper irgendwas fightet, aber ich kann nicht sehen, was. So. Und 3 Wochen später hatte ich ein Riesenei am Hals und dann hat er mich angeschaut und meinte, du, Sachen packen und ab ins Klinikum, das ist glaub ernst. Und von dem Abend an zur ersten Chemo waren es 3 Wochen. Also das ging dann super schnell, dass sich so von jetzt auf gleich mal kurz alles auf den Kopf gestellt hat, was irgendwie, glaube ich, ganz gut war, dass es einfach schnell ging. Es blieb ein bisschen weniger, immer noch genug Zeit zum Nachdenken, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte da, und so geht's vielen, weil man halt einfach mit ein bisschen Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit und Ausschlag nicht, in der Regel nicht sonderlich ernst genommen wird.
Ja, auch dein Umfeld hat das doch wahrscheinlich, da hatte auch keiner gesagt, ja, geh mal, du hast bestimmt Krebs, das würde ja keiner sagen.
Nein, natürlich oder? Nicht, alle haben gesagt, was ist mit dem, der soll nicht so einen Stress schieben. Am Ende hatte er halt einfach recht. Und es gibt super viele Leute, die warten halt Monate, bis irgendwann jemand kommt und sagt, ja, nee, lass mal angucken, das könnte doch irgendwie vielleicht ein bisschen ernst sein. Tja, und wow, dann kann es also, halt oft auch mal zu spät sein.
Also sehr, sage ich mal, sehr schnell auch alles dann gewesen. Ne? Also die Symptome, die haben sich wahrscheinlich so ein bisschen aufgebaut über so
ein... Ja, so ein halbes Jahr ungefähr. Also ich hätte es schon deutlich früher wissen können, aber auch dann wäre so die Frage gewesen, wäre ich damit weitergekommen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Und wir sind ja da auch beim Punkt, den wir heute besprechen wollen. Ich habe ja gerade gesagt, so über 500.000 Krebsdiagnosen im Jahr. Und ich meine, das sind immer alles dunkle Ziffern. Man weiß nicht genau. Und 2.000 bis 3.000 werden da bei Kindern und Jugendlichen gestellt. Also sehr wenig von den ganzen Diagnosen. Und wenn man an Krebs denkt, also ich weiß nicht, an was denkst, was würdest du dann als erstes denken, wenn du damit nichts zu tun hast? Denkst eher, ach, das sind alte Leute, ne? So ältere Menschen, die schon lange gelebt haben, vielleicht mehrere Erkrankungen haben. Man dichtet sich da ja immer sowas rein, aber nee, eben nicht. Du warst 21, du warst fit, gesund und es hat dich halt trotzdem getroffen irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass wir diesen Bereich, also Kinder und Jugendliche mit Krebs, den sieht man nicht so häufig. Hast du das auch so erlebt, dass es so ein bisschen, also nochmal mehr ein Tabuthema war, als Krebs ja generell manchmal schon ist?
Voll, ich glaube auch auf mehreren Ebenen. Also zum einen auf so einem medizinischen Ding, wo ich die Erfahrung auch gemacht habe. Ich war im Krankenhaus, ich wurde behandelt, habe da meine Chemos und meine Bestrahlung bekommen. Ich habe nie eine Person da gesehen, die älter war als vielleicht mal so Mitte 40. Mhm. Und das war damals halt immer noch das Doppelte von mir. Mhm. Und ich bin erst viel, viel später, als ich in eine größere Stadt gezogen bin, als ich mich irgendwie im Nachgang mit dem Thema befasst habe, weil im Voraus, also A, warum sollte ich und B, keine Zeit, habe ich gemerkt, okay, krass, so ganz alleine bist du natürlich auch nicht damit. Es gibt schon auch noch mehr Leute, die betroffen sind. Aber ich meine, die Realität war genau das. In den Ambulanzen saßen Leute, die waren halt 70 plus. Die waren auch nicht darauf vorbereitet, dass ich da reinkam. Ich wurde, des Öfteren wurde meiner Mutter der Stuhl angeboten und nicht mir, weil alle dachten, sie ist krank, nicht ich.
Krass, und du wärst die Begleitung.
Und ich wäre die Begleitung. Okay. Oder meine Mutter wurde gefragt, wie sie so eine coole Perücke bekommen konnte, weil sie zu echt aus. Und sie war so, das ist keine Perücke, so, wir sind wegen ihr hier. Ja.
Ach krass, wenn man wahrscheinlich, ja, man blendet dann aus, ja, du bist ja noch jung, die kann ja nichts haben oder die kann ja nicht betroffen sein. Finde ich krass. Und was ich mich jetzt direkt gefragt habe, wenn ich auch jetzt überlege, okay, sind viele Leute jetzt, sag ich mal, 40, 50 oder dann 70 plus, die finden sich dann vielleicht auch schnell zueinander und du bist dann da so die einzig junge Person, weil du fällst mit 21 ja, sag ich mal, aus dem Kinderbereich raus, also ab 18 bist du volljährig, du gehörst zu den Erwachsenen und dann bist du ja so super jung in diesem Feld von ganz vielen älteren Erwachsenen, da ist man ja auch irgendwie ein bisschen alleine, oder? Also, oder ist das, also von meiner Erfahrung, ich habe lange auf einer internistischen Intensivstation mit Schwerpunkt Hämato-Onkologie gearbeitet. Also ich habe natürlich auch junge Leute mit Krebserkrankungen erlebt, aber hauptsächlich sind es ältere. Und ich habe da jetzt nicht so gesehen, dass da die jungen Leute so super gute Angebote immer hatten.
Nee, gar nicht. Also ich war in einem kleinen Kreisklinikum damals. Da gab es sowieso nichts. Da gab es eine Brustkrebsgruppe und da gab es irgendwie noch Reha-Sport. Ich war da ein paar Mal, es war irgendwie ganz cute. Da war der Altersschnitt aber über 70 und man hat sich so Bälle zugeworfen, was super, es war eine super wertschätzende und dankbare Runde, aber was soll ich da?
Ganz andere Probleme und Sorgen, ne?
Und also, so Themen wie Kinderwunsch, das ist was, was sie auf der Onko da im Regelfall einfach nicht haben, weil das Thema ist durch. Ich hatte im Nachgang auch super viel Stress mit der Krankenkasse wegen der Reha-Anträge, weil ich nicht gearbeitet bis dato. Es war ein Riesenstreit, weil wer jetzt diese Reha bezahlt und wie man da hinkommt, was ich am Ende halt auch irgendwie selbst geleistet habe, weil da war ja niemand. Also es gab einfach, konnte. Und meine Eltern natürlich auch nicht, die hatten keine Ahnung, wie es ist, krank zu sein. Für die waren es auch alles glücklicherweise first, so dass man sich darüber Gedanken machen musste, kriegt man weiter BAföG? Was machen wir mit dem WG-Zimmer? Musst du ein Urlaubssemester nehmen? Verlierst du deinen Prüfungsanspruch?
Also wir haben jetzt ja schon mal ultra viele Probleme aufgedeckt. Die Leute, die jung sind, bis dato haben sie sich vielleicht nicht damit beschäftigt. So jetzt glücklicherweise, so wie man es hofft, haben die Eltern auch noch keine Krebserkrankung. Und selbst dann heißt es ja nicht, dass man sich mit dem System auskennt. Mhm. Aber dann stehst du da, 21, weißt nicht, was passiert, welche Anträge muss ich ausfüllen, wie geht's überhaupt weiter? Dann hab, also ich kann mir das auch so vorstellen, man fragt sich auch, wie wird die Therapie funktionieren? Wie stehen meine Chancen?
Voll.
Fragt man sich sicherlich ja auch schon ehrlich.
Klar.
Und dann kommen Sachen wie mit, ja, aber hat das irgendwie Auswirkungen auf den Kinderwunsch? Kann ich meine Hobbys danach noch genauso machen? Kann ich überhaupt noch arbeiten?
Ja.
Kriege ich eine Reha finanziert? Also mit diesen Sorgen läuft man auch noch rum. Und dann, ja, ich meine, jetzt an der großen Uniklinik hat man mittlerweile natürlich mehr Angebote. Es hat sich viel getan in den letzten 10 Jahren, glücklicherweise, aber trotzdem bist du ja erstmal alleine da. Das
voll.
Würdest du schon sagen, das System ist dafür gar nicht so ausgelegt?
Nee, das System ist dafür nicht gemacht und vielleicht, also klar, es ist eine Nische, es sind super wenige Leute, aber es sind am Ende Leute, die sollen und wollen zurück ins Berufsleben. Aber da sind einfach verdammt viele Hürden, die genommen werden müssen, um das wieder zu leisten. Und ich war ja wahrscheinlich auch so naiv zu denken, ja gut, dann hast du jetzt Krebs, du hast ja irgendwie einen Guten erwischt, was auch schon eine interessante Aussage ist, die einem so mit auf den Weg gegeben wird.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Schlechte Nachricht, aber eigentlich auch gut. Ja, ja. Aber ja, aber krass, also da hält man sich ja trotzdem dann wahrscheinlich dran fest. Ne?
Ja, so, natürlich.
So,
und dann,
so skurril, wie die Aussage ist.
Voll. Und dann denkst du dir, okay, gut, dann mache ich jetzt halt ein Jahr lang Chemo und Bestrahlung, dann ein bisschen Reha, das wird dann schon wieder gehen. Dann gehe ich zurück an die Uni und dann mache ich halt einfach das Programm weiter. Aber so einfach funktioniert es halt nicht.
War es auch nicht so? Oder war es genauso, dass du ein Jahr Therapie hattest?
Ja,
oder?
Also im Großen und Ganzen, mein Zeitplan ging auf. Aber ich bin halt nicht zurück an die Uni und habe alles so gemacht wie die anderen, weil teilweise ging es einfach nicht. Und ich will nicht sagen, dass so eine Erfahrung einen von Grund auf verändern muss. Aber natürlich gehst du mit einem völlig anderen, also meine Naivität war einfach weg. So diese Leichtigkeit von, auf eine Art war sie da, weil ich mir dachte, ja komm, du musst halt Sachen machen, weil du hast schon so viel verpasst, du hast keine Lust, jetzt hier weiter irgendwie auf dem Abstellgleis zu stehen und zu sehen, wie die anderen mit dem ICE an dir vorbeirauschen und Sachen machen. Und auf eine andere Art dachte ich mir so, boah, muss ich jetzt jede Party mitnehmen, weil ich weiß, irgendwie ist es halt auch vielleicht nicht gut für den Körper. Ja,
ja, ist, glaub das ich, ist so ja ich kann mir das vorstellen, Zwiespalt, dass es schwierig ja. ist, ne? Und ja. Aber ich meine, wenn du jetzt mal so auf die letzten 10 Jahre zurückblickst, das ist ja jetzt ja so 10, 11 Jahre her. Meinst du, du hast Sachen anders gemacht dadurch?
Bestimmt, 100%. Oder? 100%. Ich wäre heute nicht die Person, die ich ohne die Krebserkrankung geworden wäre.
Und blickst und wahrscheinlich auch ganz anders auf die ganzen Dinge. Ne?
Voll. Und das hat mir schon auch, und das ist irgendwo schon auch eine provokante Aussage, und ich weiß, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin, das sagen zu können, aber es hat schon auch vieles zum Positiven verändert und hat mir super viel mit auf den Weg gegeben. Was ich sonst einfach nicht.
Ich glaube, dass, also, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, das ist ja auch sehr schön, dass man daraus was ziehen kann, weil ich meine, du bist ja ultra, auch jetzt noch, bist ja noch ultra jung, du hast so viel noch vor dir, und ich glaube, dass man, das ist auch irgendwie gut, dass man als Mensch irgendwie Wege findet, mit Dingen umzugehen, wo man sich vorher denkt, also ich kann mir das so vorstellen, wenn man in dem Moment so eine Diagnose kriegt, dann zerbricht jeglicher Zukunftsgedanken erstmal. Und dass man dann aber weiß, boah, jetzt kann ich aber trotzdem meine Zukunft gestalten und machen und ähnliches, dass man dann auch Wege findet mit vielleicht, ich weiß nicht, ob du heute noch Einschränkungen dadurch hast oder ne, so, wo du sagst, ah, das ist noch übergeblieben, aber man findet da nochmal ganz andere Wege, dann auch mit umzugehen, ne? Und das ist ja auch super wichtig, weil es muss ja, oder es kann ja dann auch weitergehen, glücklicherweise, ne?
Voll, ja. Und ich hatte auch Phasen, da saß ich in meinem Kinderzimmer. Ich bin natürlich wieder zu meinen Eltern gezogen. Das heißt natürlich, aber bin zurück zu meinen Eltern gezogen. Und habe mich dann auch gefragt, ja, wem vermache ich eigentlich so meinen Kleiderschrank? Was mache ich mit meinem wenigen Hab und Gut, das ich hier habe? Aber was mache ich denn damit, wenn das nicht funktioniert?
Das sind ganz andere Fragen und Überlegungen als, also ich will das auch auf gar keinen Fall jemanden mit 70, 80 aberkennen, dass er nicht auch Ängste hat und dass das schlimm ist und ähnliches. Ja. Aber irgendwie stellt man sich nicht auch die Frage so, ey, ich bin 21, Mann, wie unfair.
Voll,
wie
voll.
Scheiße unfair ist das.
Das ist so,
ne?
Scheiße unfair.
Man hat ja so viele Träume und, ne, so, und, ja.
Ja, und man wird natürlich auch irgendwie hier und da hatte ich schon auch mal so neidende Momente, wo ich mir dachte, nee, cool, dass ihr jetzt Auslandssemester machen könnt und dass ihr jetzt irgendwie hier am Reisen seid. Und
das muss man auch zulassen. Ich glaube, das voll. Ist okay. Ich habe hier auch schon Gäste auch mit anderen chronischen Erkrankungen auch gehabt, auch mit teilweise schwerwiegenden Erkrankungen, die genau das Gleiche gesagt haben. So auf der einen Art sagt man so, ach, ich will eigentlich gar nicht diesen Neid empfinden und ich gönne ihnen das ja auch, aber irgendwie, das muss ja auch irgendwo da sein, weil diese Gefühle, Emotionen sind ja auch da und die muss man ja auch mal rauslassen.
Ja.
Und ist auch völlig legitim, ne? Also dass man sich denkt, oh ja, ihr macht jetzt Auslandssemester, geht jedes Wochenende feiern, euch ist so alles egal in Anführungszeichen und ich habe ganz andere Probleme. Zwei völlig unterschiedliche Lebensrealitäten.
Ja.
Aber gerade deshalb finde ich es auch so wichtig, da haben wir ja gerade im Vorfeld drüber gesprochen, dass wir als Gesellschaft diese Realität nicht ausblenden dürfen. Also diese Erkrankungen gibt es. Die Krebsdiagnosen werden täglich sozusagen Menschen ja berichtet. Also jeden Tag, vielleicht jetzt in diesem Moment, wird jemandem gesagt, sie haben Krebs und eine ganze Welt bricht zusammen. Natürlich sollen wir nicht unser Lebensfokus sozusagen auf die Schicksalsschläge von anderen Menschen lenken. Aber ich finde so ein bisschen Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es halt diese Schicksalsschläge gibt, dass andere Menschen vielleicht, wenn die auf der Straße einen mal schief angucken, dass sie vielleicht auch gerade einen schlechten Tag haben, ne? Und einfach mal so dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Gesundheit und Pflege und Medizin, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Und vielleicht, und das ist immer so mein Punkt, sich vielleicht auch im gesunden Zustand einfach mal damit auseinandersetzen, was wäre, wenn. Weil wenn die Situation kommt, die erschlägt einen. Und dann in der Situation klar zu denken, was wünsche ich mir eigentlich? Was soll eigentlich passieren? Und das ist für alle super belastend. Und deswegen sind ja so Dinge wie Organspende, Patientenverfügung etc. Es ist wichtig, dass man darüber redet. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Realität ist, aber es kann jederzeit Realität werden.
Ja, wird es wahrscheinlich früher oder später. Und ich habe auch genug Erfahrung damit gemacht, irgendwie, dass auch Leuten schwerfällt, mit der Sichtbarkeit umzugehen. Also ich erinnere mich an so Situationen, wo ich meine, alles an mir hat irgendwann Krebs geschrien. Ich hatte kein einziges Haar mehr am Körper. Das ist doll. Aber deshalb willst du ja trotzdem Teil dieser Gesellschaft sein. Und du willst irgendwie nicht schief angeguckt werden und du willst irgendwie mitmachen. Und ich erinnere mich an so Situationen, dass Leute im Supermarkt den Gang gewechselt haben, weil sie ganz genau wussten, wenn sie mir jetzt entgegenkommen, dann müssen sie sich dem stellen. Und dann müssen die irgendwie zumindest fragen, wie geht's? Was wahrscheinlich eine dumme Frage ist, das weiß man selbst. Aber irgendwie muss man damit umgehen. Und ich habe das Gefühl, wir können es alle nicht, weil es ist in so einer krassen, also viel findet, glaube ich, auch einfach im Versteckten statt. Und es ist halt irgendwie immer noch so ein Tabu. Es ist nicht einfach. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen mehr lernen, halt auch auszuhalten, dass es eine Realität ist, und zwar für verdammt viele von uns auch, dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen einfacher.
Würdest du das der Person, die, wenn du jetzt eine Situation im Kopf hast, wo dir eine Person, sag ich mal, aus dem Weg gegangen ist, die Straßenseite gewechselt oder den Gang gewechselt hat und nicht mit dir, was würdest du dir heute sagen, was sie, also wenn sie sagen würde, okay, sag mir, was ich in der Situation hätte anders machen können, was würdest du ihr raten, was würdest du sagen?
Ich fand die besten Reaktionen eigentlich die einfach wirklich Fingerpointing-mäßig gesagt haben, boah, ist das scheiße. Boah, es ist krass scheiße. Du musst mich nicht fragen, wie es mir geht. Mir geht's offensichtlich nicht gut. Du kannst aber, was ich auch immer irgendwie gute Fragen finde, ist einfach nach so einem Therapiestatus zu fragen. So, was bedeutet das gerade für dich? Musst du irgendwie ins Krankenhaus? Kriegst du Infusionen? Kriegst du Spritzen? Ich meine, ich schätze, der Großteil wird nicht wissen, wie so eine Therapie überhaupt abläuft. Lass drüber reden. Also frag nach, zeig Interesse. Und die meisten haben doch auch, wollen doch gerne wissen, wie sowas abläuft, weil es irgendwie ja auch crazy ist. Und
das ist dieses Aushalten, was du meinst. Ja. Und dann vielleicht auch einfach mal, also natürlich ist es emotional.
Voll, aber und wir müssen so ein Gespräch nicht damit beenden, dass wir sagen, nee, wird schon wieder, weil vielleicht wird es halt auch nicht mehr. Aber es ist ja voll okay, weil es ist ja meine Realität. Die ist halt gerade so, die hat ein dickes Fragezeichen. Und lass gemeinsam einfach irgendwie appreciaten, dass dieses Fragezeichen da ist. Und lass es nicht irgendwie weg. Diskutieren oder weg oder versuchen wegzuargumentieren, weil geht gerade vielleicht auch einfach nicht. Und das ist okay, weil so ist es halt.
Finde ich mega wertvoll, weil ich glaube, dass auch einige, die jetzt vielleicht die Folge hören, gerade denken so, boah, ich habe bestimmt schon mal so eine Situation auch gehabt, wo ich nicht wusste, was soll ich sagen, ne? Und finde ich halt einfach nochmal gut, dass man einfach ermutigt wird zu sagen, ey, seid einfach im Gespräch so, ne? Also einfach versuchen und nicht künstlich so, oh ja, wie geht's dir denn? Ach, und dann so weggehen, sondern vielleicht muss man das auch einfach mal aushalten. Finde ich voll legitim. Und eine Sache, die dürfen wir jetzt nicht verheimlichen, das ist ja auch, das ist ja nicht nur, sag ich mal, dass du gerade gesagt hast, hey, ich war eine von denen, die betroffen war. Du hast ja auch noch ein Engagement daraus entwickelt und du bist beim Krebskollektiv. Und da müssen wir jetzt einmal drüber reden. Was ist das? Warum bist du da? Also kannst du uns da mal kurz aufklären? Was machst du da?
Ich muss ein bisschen ausholen, weil der Weg dahin war ein langer. Das Krebskollektiv gibt's seit diesem Jahr. Das ist ein eingetragener Verein. Das ist ein Förderverein für die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Das ist eine Stiftung, die in Berlin sitzt. Die gibt's seit 2014. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, sich explizit um die Bedürfnisse junger krebskranker Leute zu kümmern, mit in so einem Altersspektrum von 18 bis 39. Und auf die bin ich weiß ehrlicherweise nicht mehr wie, super random, vor 10 Jahren aufmerksam geworden, als ich ein bisschen auf der Suche nach einer Selbstwirksamkeit war, weil ich aus der Therapie kam und ich dachte mir so, ja, okay. Ich habe gemerkt, so einfach jetzt anknüpfen zu vorher funktioniert nicht. Ich brauche irgendwie was ich tun kann. Vielleicht brauche ich auch was, wo ich irgendwas zurückgeben kann. Und ich brauche vor allem, glaube ich, doch auch einfach den Austausch und die, ja, ich brauche einfach so die Anerkennung, dass das eine Realität ist, eine neue, die ich mit Leuten auch teilen kann, die das verstehen, weil es manchmal auch einfach schwierig ist, in Worte zu fassen. Und die Stiftung hat damals ein Projekt gestartet, das heißt Treffpunkte. Und die gibt's heute in über oder knapp 40 Städten und Regionen in Deutschland, wo sich junge, krebskranke Erwachsene austauschen in so einer Art Stammtischkonzept. Der Einstieg ist super easy über Instagram oder per Mail. Du kannst einfach hingehen und sagen, hey, ich habe eine Diagnose, mich hat's erwischt, kann ich mal vorbeikommen? Und ich habe den Treffpunkt damals in Köln gegründet, 2017. Und wir haben seitdem, oder jetzt gerade, wir treffen uns alle zwei Wochen, haben Stammtisch in der Kneipe in Ehrenfeld.
Alle zwei Wochen?
Boah, alle zwei krass. Wochen. Mhm. Es kommen in der Regel immer so 1 bis 2 neue Leute, alle zwei Wochen dazu. Wir haben ein Diagnosespektrum, das ist, also es kommt regelmäßig, kommen Sachen, von denen habe ich noch nie was gehört und denke mir so, krass, was abgeht. Und das ist an Wertschätzung, ich gehe jedes Mal raus und denke mir so, krass, das kann ich Leuten nicht erklären, das musst du fühlen. Und das hat mich einfach krass gerettet und hat mich irgendwie zurück so ins Leben geholt, dass ich wusste, boah.
Wahnsinn, also das, was du gerade geschildert hast noch, wo du gesagt hast, so ey, ich wusste nicht wohin, kein Anlaufpunkt, keine Unterstützung, aushalten, das hast du einfach selber gegründet.
Ja. Ja, ich war mega. Nach meiner Erkrankung in der Reha für junge Erwachsene auch, da war irgendwie das Altersspektrum 18 bis 30 und das hat mir einfach irgendwie, also ich hatte das Gefühl, ich stehe einfach so ein bisschen neben mir, ich weiß nicht mehr, wie kümmere ich mich um mich selbst, wie mache ich Sachen, ich brauchte irgendwie so ein bisschen so einen Schubs zurück in so ein normales soziales Sein auch und das hat mir so krass geholfen und dann dachte ich mir, aber wie kann es sein, dass man damit einfach alleine ist? Keiner sollte sich damit irgendwie alleine fühlen, wenn er es nicht sein muss, weil die Leute sind ja da. Mhm. Es braucht nur einfach eine Infrastruktur, es braucht ein Netzwerk. Und jetzt ist es da und das ist
und das versucht ihr mit dem Krebskollektiv sozusagen aufzubauen, zu unterstützen?
Wir versuchen das zu unterstützen, genau. Die Treffpunkte sind alle so regional gebunden. Und natürlich gibt es immer auch Leute in ländlicheren Gegenden oder jetzt in Städten, die halt irgendwie ein bisschen kleiner sind, wo es schwieriger ist. Und wir haben natürlich in Köln irgendwie das große Glück, dass wir hier auch ein großes Uniklinikum haben, wo einfach viele Leute in Behandlung sind. Deshalb sind wir hier mittlerweile über 150 Betroffene, die aktiv sind, was auch eine steile Zahl ist. Und das Krebskollektiv setzt genau da an, um einfach zu sagen, hey, wir müssen das fördern. Wir müssen Spenden sammeln. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Wir müssen auch einfach eine größere, eine breitere Masse erreichen, weil es ist cool und es steht außer Frage, dass es absolut genial ist, wenn sich Betroffene und wie sich Betroffene vernetzen. Aber wie du ja selber schon meintest, es ist so eine winzige Zahl. Wir werden die Welt nicht verändern. Wir werden die nicht verändern, solange nicht auch andere drumherum erkennen, so hey, es ist eine lohnenswerte Sache. Das
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Genau. Und das geht halt nicht alleine. Und deshalb ist das Krebskollektiv da, um da einfach nochmal mehr Druck zu machen, um das auf ein größeres Level zu heben und um auch so ein bisschen aus unterschiedlichen Ecken das Thema anzugreifen und zu sagen, hey, wir können Events machen, wir können darüber sprechen, wir können das aus so vielen Angles beleuchten. So Hauptsache, das Thema kriegt Aufmerksamkeit und eine Bühne, weil das ist, was es braucht.
Die ganzen Tabuthemen, die du auch angesprochen hast, die so unangenehm sind. Ja. Also Themen, über die man vielleicht auch so alltäglich nicht gerne spricht. Aber genau das, was du sagst, Kinderwunsch etc. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir, ich habe auch, wie gesagt, im onkologischen Bereich gearbeitet, dass es da groß um generell Sexualität mit onkologischen Erkrankungen. Und dann noch, wenn man, ich sag mal, ein Jahr im Krankenhaus vielleicht ist, so gibt's das Thema überhaupt noch? Darf man darüber sprechen? Zukunftsängste, Beruf, Familie. Es gibt ja auch junge Erwachsene, die schon Familie haben. Ja. Über diese Themen muss man sprechen. Ja. Also wir müssen darüber reden. Und ich glaube, dass wir hier einfach, und das ist so, was ich immer merke, dass wir politisch auch die vernünftigen Entscheidungen treffen müssen, dass dort halt auch einfach Gelder da auch freigesetzt werden, dass es Möglichkeiten gibt. Natürlich Stiftungen, Spendengelder sind immer super und es ist auch sinnvoll, da was hinzugeben, aber es genügt halt nicht an allen Ecken. Nee. Ne? Und diese Infrastruktur, die muss auch irgendwo bereitgestellt werden, ne? Und deshalb, boah, ich kann das nur absolut unterstützen und ich glaube, das ist, also ich habe es gerade gemerkt, wo du meinst, boah, das ist so wertschätzend, ich habe es richtig so gefühlt, dass so du da so einen Ort hast, wo du sagst, ey, ich kann hier hingehen und ich sag was und die Leute verstehen mich. Also sie verstehen sofort, was ich sage und sie sind offen einfach auch für das, was ich sage. Und das fehlt uns halt einfach total. Also deswegen finde ich's wirklich richtig cool, dass ihr da sowas, sag ich mal, auf die Beine gestellt habt. Ja. Und wie kann man sich da jetzt beteiligen? Also kann man sich da einfach so beteiligen oder was sucht ihr vielleicht auch für Unterstützung? Mhm.
Prinzipiell erstmal alles. Jede Unterstützung ist eine gute Unterstützung. Man kann natürlich Vereinsmitglied werden. Das ist auf jeden Fall Unterstützungsoption Nummer eins. Und dann sind wir natürlich dankbar für jeden Kontakt, der uns in irgendeiner Art und Weise auch irgendwo natürlich eine Reichweite gibt. Und wir sind eine starke Mannschaft. Wir haben auch mit dem Treffpunkt schon etliche Events auf die Beine gestellt. Wir haben eine Charity-Tombola gemacht. Wir haben auch eigenen Merch gemacht. So, es gibt diverse Dinge, die wir auf die Beine gestellt haben.
Hattet ihr nicht so coole Tourenbeutel? Habt ihr dann nicht
Jutebeutel?
Jutebeutel,
ja,
ne, hab ich
genau.
Gesehen. Das war eine krasse Kampagne.
Ja, die war krass cool eingeschlagen.
Die Diagnose drauf oder sowas, ne? Irgendwie.
Es gibt Beutel, wo fett die Diagnose draufsteht und wir haben vor einem Jahr auch so ein kleines Rebranding gemacht und haben eine riesen Plakatkampagne auch gemacht mit so einem kleinen Bullshit-Bingo, wo wir uns überlegt haben, was ist einfach dumm? Und das waren dann so Sachen wie, hey, du bist ja viel zu jung, um Krebs zu haben. Oder hey, Glatze steht dir ja voll super. Oder boah, du bist ja so stark, ich könnte das ja nicht. Wo ich mir denke, Bro, wenn du musst, dann bist du genauso stark, weil was ist da eine Alternative? Es nicht zu machen? I doubt it.
Ja,
so, ja.
Aber das sind halt so diese blöden Sprüche, die dann einfach kommen, wo man sich denkt, dann sag lieber nichts.
Ja, genau, und das ist voll
okay. Sag doch mal genau andere Sachen, die du gerade halt auch angesprochen hast.
Ja, und
ne?
Das ist ja wirklich auch immer, soll kein Vorwurf sein. Das ist eine Unwissenheit. Ich hatte jetzt selbst noch mein Krankheitsthema mit meinem Dad. Ich stand genauso vor einer Wand, wo ich nicht wusste, boah, wie zur Hölle geht man denn jetzt damit um? Und ich habe mich genauso Sachen auch sagen hören und dachte mir, boah, eigentlich müsstest du es doch besser wissen. Aber ich glaube auch das, umso mehr wir drüber reden und umso mehr das in so ein kollektives Gedächtnis kommt, umso schöner wird der Umgang miteinander.
Absolut. Also ich nochmal, ich finde es richtig, richtig cool, was ihr macht, dass ihr euch da einsetzt, dass ihr ja besonders jungen Menschen, die, also natürlich alle haben irgendwie Unterstützung verdient und Aufmerksamkeit, aber ich finde gerade, dass wir hier über so einen Bereich, der mit den Sätzen, die du gerade gut gebracht hast, ja, du bist doch viel zu jung, du kannst doch gar nichts haben oder auch die Wege, bis die Diagnose gestellt wird, ja, du bist jung, hab dich nicht so, Rückenschmerzen in deinem Alter, ne, so kann doch nicht sein, dass man sagt so, nee, es kann doch sein und man muss doch vielleicht mal vernünftig hinschauen und dass dann auch vernünftige Angebote da sind. Also deswegen finde ich das super unterstützenswert und vielleicht kannst du noch einmal zusammenfassen, sagen, wo kann man euch finden, wo kann man die Treffpunkte, dass wir vielleicht, wenn die Folge online geht, dass man, ne, wenn man das hört, dass man nochmal sagt, da kann ich nochmal nachgucken.
Also wenn man selbst betroffen ist oder auch, wir haben öfter auch mal Leute, die für Bekannte oder Freunde fragen, weil der Weg, Hilfe zu suchen, ist kein einfacher, das wissen wir alle auch. Dann ist es super einfach, über Instagram die Treffpunkte zu finden oder auch über die Website von der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Und das Krebskollektiv, das findet man unter krebskollektiv.org. Und dann einfach eine E-Mail schreiben, das landet direkt bei mir und dann sind wir super happy, so egal was es ist, wir sind am Start, um das Thema einfach nach vorne zu bringen.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du hier so offen und ehrlich heute auch über deinen Weg gesprochen hast, dass du den Verein einmal dargestellt hast, finde ich super, super wichtig und ja, falls ihr jetzt zugehört habt, ihr vielleicht selber betroffen seid oder wie gerade erwähnt wurde, dass man vielleicht auch Freunde, Familie hat, die betroffen sind, checkt unbedingt die gerade erwähnten Seiten aus, also nutzt Instagram, Webseiten etc., um euch da nochmal zu informieren, wenn das auch nochmal alles verlinken in der Folge, dass ihr da auch wirklich direkten Zugang habt und ja, mir bleibt nur übrig zu sagen, vielen Dank, dass du hier warst und
super Spaß gemacht, danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne und noch ganz, ganz viel Erfolg mit der Arbeit. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge nicht nur gefallen, sondern auch gute Informationen gebracht. Und hört gerne beim nächsten Mal auch wieder rein. Macht's gut. Ciao, ciao.
Pflegestark, Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host: Dominik Stark. Executive Producer: Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion: Vanessa Kolozicic. Kamera: Fabian Buller. Ton: Ferdinand Hauschild und Jan Schemann. Redaktion: Vanessa Kolozicic.